Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. In dieser Episode habe ich Ihnen ein sowohl spannendes, kommt auf die Sichtweise drauf an, aber für Medizinprodukte Betreiber, also Obacht, Praxisinhaber, alle, die Arzt, Physio, Ergo, Naturheilpraxis, Medizinprodukte im Einsatz haben oder auch Nicht-Medizinprodukte im Einsatz haben, geht es heute in dieser Episode um die neue Betreiberverordnung, die am 20. Februar diesen Jahres in Kraft getreten ist. Und die bringt einige Änderungen mit und vor allem, wie es halt immer so ist, mit Gesetzen und Verordnungen, Pflichten für Betreiber. Also ganz wichtige Episode heute, denn es betrifft alle Praxisinhaber, eben die Medizinprodukte und vergleichbare Produkte, Trainingsgeräte beispielsweise, im Einsatz haben. Denn hier sind ganz neue Pflichten, die Sie sofort betreffen, weil die Übergangsfrist ist am 31. Juli 2025 abgelaufen und die Verordnung bringt nicht nur, Anforderungen mit sich, sondern auch Bußgeldvorschriften und Vorlagen für Ordnungswidrigkeiten. Also auf jeden Fall die Episode bis zum Ende anhören und dann auch wichtig, schauen Sie mal auf den Link. Wir haben hier zwei Vorlagen für Sie vorbereitet. Einmal eine Checkliste, wo alle Pflichten in tabellarischer Form für Sie aufbereitet sind, damit Sie sie sofort auf einen Blick haben. Und auch mit Erklärungen dazu, was Sie in der Praxis machen müssen. Und exklusiv für unsere Kunden und alle Teilnehmer unseres E-Learnings haben wir das sogenannte Instandhaltungskonzept, da komme ich gleich noch drauf, auch als Vorlage direkt vorbereitet, damit Sie hier sicher aufgestellt sind. Ja, also es betrifft Betreiber von Medizinprodukten und ich möchte Ihnen heute eine kleine Anleitung geben mit diesem Podcast, wie Sie eben diese Anforderungen richtig umsetzen können, damit Sie Bußgelder vermeiden und gleichzeitig natürlich die Patientensicherheit und das Vertrauen in Ihre Einrichtung erhöhen können. Hintergrund ist dabei die letzte große Anpassung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung, kürzt sich ab MP-Betreib-V, gab es in 2017, zwar nicht direkt, aber da kam die sogenannte EU-MDR, also die Medizinprodukte-Verordnung, auf den Markt. Und wie Sie ja sicherlich auch mitbekommen haben, das betrifft hauptsächlich die Medizintechnik-Hersteller, aber auch am Ende die Betreiber und übrigens auch die Händler von Medizintechnik, von Medizinprodukten, auch für die gilt die Medizinprodukteverordnung. Ja, wir wissen, Medizintechnik ist heutzutage vernetzt und digital wie nie. Wir hören täglich von Cyberangriffen, gerade auch auf Kliniken und so weiter. Und hier hängt natürlich die Patientensicherheit natürlich von der IT-Sicherheit, also von der IT-Sicherheit ab, von der Cybersecurity Awareness, wie man das auf Neudeutsch sozusagen ausdrückt. Betrifft aber nicht nur Kliniken, betrifft die Praxen genauso wie ein großes Krankenhaus, ein großes Klinikum, betrifft es auch die kleine Naturheilpraxis, die Physiotherapie, die Ergotherapie. Und natürlich die Arztpraxis. Und die neue Medizinprodukte-Betreiberverordnung setzt dort deshalb ein ganz klares Motto, nämlich weg vom reinen Gerätefokus, also dass man nur ein einzelnes Gerät betrachtet, macht hier sicherheitstechnische Kontrollen und so weiter. Nein, es geht hin zum sogenannten Lifecycle Management, also die Betrachtung der Produkte über den Zeitraum, in dem Sie dieses Produkt in Ihrer Praxis einsetzen. Die wichtigsten Neuerungen und was Sie jetzt auf jeden Fall tun müssen, damit starten wir jetzt einmal. Erst einmal haben wir hier einen erweiterten Geltungsbereich der Verordnung. Früher galt die Medizinprodukte-Betreiberverordnung nur für Medizinprodukte und jetzt gilt sie für alle Produkte nach MPDG, also nach Medizinprodukte-Durchführungsgesetz. Also auch für Geräte ohne medizinische Zweckbestimmung, habe ich eben erwähnt, wie beispielsweise ein EMS-Trainingsgerät und so weiter. Also auch Wellnessgeräte, die Sie in Ihrer Praxis haben, fallen jetzt unter die Medizinprodukte-Betreiberverordnung und zum Beispiel auch kosmetische Geräte, die Sie in Ihrer Praxis einsetzen. Daher ganz klar der Praxistipp als erstes. Prüfen Sie Ihre Inventarliste. Sie müssen ja sowieso nach Betreiberverordnung ein Bestandsverzeichnis für Medizinprodukte haben. Das galt schon vorher. Da gucken Sie, haben Sie das? Kleiner Tipp, auch eine Vorlage für das Bestandsverzeichnis finden Sie bei uns im Download-Bereich. Können Sie also kostenlos herunterladen, wenn Sie Teilnehmer bei uns im E-Learning oder Kunde sind. Also wichtig, Inventarliste checken Sie, gibt es Geräte, die bisher nicht unter die Betreiberpflichten fielen, also die eben benannten Wellness-Trainingsgeräte. ergänzen Sie diese Geräte, auch wenn sie nur zum Wellness oder Training gedacht sind. Das ist also ganz, ganz wichtig. Für diese Produkte gilt nämlich eben diese Übergangsfrist, die ich erwähnt hatte, bis zum 31. Juli, ja, 2025. Da sind wir, wenn wir den Zeitpunkt der heutigen Podcast-Episode betrachten, natürlich schon ein bisschen drüber. Also wichtig, durchgehen, aufzeichnen, eine Liste machen. Nehmen Sie die Vorlage für das Medizinprodukte-Verzeichnis. Da können Sie das ganz gut mit ergänzen. Ja, was hat sich noch geändert? Es gibt neue Rollen und neue Begriffe. Der Begriff Anwender wurde ersetzt durch den Begriff Benutzer. Das ist einfach zu einer klareren Abgrenzung zwischen einem Fachpersonal und einem Laien. Auch ein Patient kann ja ein Anwender eines Medizinproduktes sein, wenn er es eben zu Hause im Homecare-Bereich beispielsweise einsetzt. Dann gibt es neu eingeführt die Rolle des Versorgenden. Das betrifft jetzt natürlich die Praxen so nicht, das betrifft eher die Krankenhäuser. Denn zum Beispiel, wenn eine Krankenkasse oder ein Sanitätshaus die Geräte am Patienten abgibt, ja, gerade Sanitätshäuser, dann tragen die zukünftig unter bestimmten Bedingungen die Betreiberverantwortung. Also das Sanitätshaus hat dann die Betreiberverantwortung, wenn beispielsweise ein Tensgerät, eine Orthese, was auch immer, ein Rollstuhl an einem Patienten abgegeben wird. Also Praxistipp, wenn Sie in irgendeiner Form mit hier Sanitätshäusern etc. oder anderen Dienstleistungen arbeiten, klären Sie in den Verträgen vorher, wer genau die Betreiberpflichten übernimmt. Das ist also ganz wichtig, vielleicht auch zutreffend eben auf Physio, Ergo etc. Praxen. Da muss man einfach für sich selber schauen, wie hier die Abgabe beispielsweise am Patienten erfolgt. Dokumentieren Sie diese Regelung, ja, denn das ist auch wichtig, das kann auch in einem gegebenen Fall Streitfall natürlich immer schützend sein. Ja, wie heißt es so schön von der FDA? You can trust in God, but all other needs paper. Also das ist ganz wichtig, immer dokumentieren. Ja, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Das ist ein richtig großer Schwerpunkt und das ist auch eine richtig krasse Neuerung, wie ich finde, gerade für, sagen wir mal, die kleineren Praxen, denn sie werden hier gezwungen, ein Risikomanagement aufzubauen und eine Art kleines QM-System zu führen, denn es gibt jetzt eine Instandhaltungspflicht. Eine der wichtigsten Neuerungen ist nämlich dabei, dass Betreiber ein aktives Instandhaltungskonzept vorweisen müssen. Das bedeutet, Sie müssen proaktiv ein Konzept aufbauen, wie Sie Ihre Produkte, mit denen Sie dort arbeiten in der Praxis, instand halten. Das heißt, regelmäßige Wartungen nach den Herstellerangaben, natürlich bei aktiven Medizinprodukten, sicherheitstechnische Kontrollen, die sogenannte STK und auch messtechnische Kontrollen, also MTK für bestimmte Geräte. Das gilt aber dann es gilt nur für Geräte, die eben messtechnisch unterwegs sind, ein EKG beispielsweise, ein Blutdruckmessgerät und so weiter. Betrifft jetzt den Bereich der physikalischen Therapie in der Regel eigentlich nicht, also Mikrostromgeräte zum Beispiel fallen nicht unter die MTK, aber das hängt ganz klar vom Hersteller ab, um was der Hersteller ausweist. All das muss natürlich lückenlos dokumentiert sein. Versäumnisse in dieser Richtung werden zukünftig mit Bußgeldern bewährt, also da sollte man wirklich aufpassen. Ein Praxistipp zur Umsetzung: Erstellen Sie sich einen Instandhaltungsplan. Wie gesagt, Obacht, wir haben das im E-Learning-Bereich schon hinterlegt, beziehungsweise finden Sie den Link dazu, wo auch die Checkliste, die frei verfügbar ist zum Download, finden Sie auch den Link zum Download vom Instandhaltungsplan. Also für alle, die Medizinprodukte, gerade Risikoklasse 2a, sprich alles Elektrotherapie, Ultraschall etc. einsetzen, die können diese Vorlage schon mal perfekt nutzen, für eben hier auch Behörden etc. vorzuweisen. Hier, wir haben hier proaktiv etwas aufgebaut und wir folgen diesem Plan, damit sind Sie schon mal ganz gut auf der sicheren Seite. Ja, digitale Wartungssoftware nutzen, also wer das macht, ich glaube, die kleineren Praxen haben jetzt keine Software, wo Inventar, gerade im Geräteinventar verwaltet wird, das gut, schafft natürlich einen guten Überblick, aber auch hier kann man natürlich noch oldschool über die Papier, PDF, Word etc. Dokumente kann man hier natürlich arbeiten. Zentralisieren Sie auf jeden Fall Ihre Dokumentation, das ist sowieso total wichtig. Denken Sie dran, dass Sie auch das Medizinproduktebuch haben. Sie haben die Gebrauchsanweisung für die Medizinprodukte, die sind ein zwingender Bestandteil des Medizinproduktes. Gerade die Gebrauchsanweisung muss auch immer verfügbar sein beim Gerät. Total wichtig, vergessen auch viele, muss beim Gerät direkt verfügbar sein, die Gebrauchsanweisung. Das Medizinproduktebuch nicht direkt, das kann man natürlich im Büro oder wo auch immer lagern, aber hier empfiehlt sich natürlich auch gegebenenfalls das Ganze zu digitalisieren und darüber zu zentralisieren. Verantwortlichen benennen, also jede Einrichtung braucht einen klaren Ansprechpartner für die Instandhaltung. Ich meine, verantwortlich am Ende des Tages ist natürlich immer der Chef, der Praxisinhaber, aber hier sollten Sie natürlich auch intern mal schauen, gibt es vielleicht einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die wir hier eben für, gerade was die, was den Plan betrifft zur Instandhaltung, benennen können, damit man hier wirklich einen konkreten Ansprechpartner hat. Beispiel aus der Praxis, ja, um das Ganze mal auch zu zeigen, wie weit das dann Früchte tragen kann, wenn Sie beispielsweise einen Defibrillator nicht rechtzeitig zu einer SDK gebracht haben und der versagt im Notfall, dann trägt der Betreiber die volle Verantwortung eben, was daraus an Risiken oder Schäden entstehen kann. Defibrillator ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber damit will ich einfach nur zeigen, wie wichtig das Ganze tatsächlich ist. Ich würde empfehlen, machen Sie einen Wartungskalender, damit eben solche Risiken gar nicht entstehen. Sie arbeiten ja sicherlich mit einer Praxissoftware, können da digitale Einträge machen für eben Hinweise oder wiederkehrende Termine und so weiter. Der vierte Punkt ist die IT und die Cybersecurity, denn ab dem 1. August 2025 ist für Standalone-Software eine IT-Sicherheitsprüfung Pflicht. Was bedeutet das konkret? Also Software, die unabhängig von der Hardware betrieben wird, beispielsweise wenn Sie Apps nutzen, Diagnoseprogramme etc., das wären so Standalone-Software, die müssen geprüft werden. Das Ziel dabei ist natürlich der Schutz vor Manipulation, Datenverlust, sind wir im Bereich der DSGVO natürlich, speziell in Deutschland, Europa, ganz klar ein wichtiger Teil, und auch bei Cyberangriffen. Und auch das müssen Sie nachweisen. Wenn Sie das nicht gemacht haben und Sie sind Opfer eines Hacking-Angriffes geworden, stehen Sie automatisch mit in der Verantwortung. Also da auf jeden Fall extrem aufpassen und hier nachbessern, falls das Ganze nicht vorhanden ist, gerade was Datenschutz betrifft. Hier empfiehlt sich natürlich auf jeden Fall für eine Praxis, auf jeden Fall ein Datenschutzmanagementsystem zu etablieren. Hört sich groß an, der Begriff, ist aber eigentlich relativ zügig und einfach umgesetzt. Und dann können Sie natürlich, wenn Sie von vernünftiges Managementsystem haben, das ist generell wichtig, dann können Sie so Dinge wie ein Management von anderen Verordnungen, wie beispielsweise die Medizinprodukte-Betreiberverordnung, das connectet dann sehr, sehr gut zusammen. In der DSGVO müssen Sie risikobasiert rangehen und müssen Risiken bewerten. Maßnahmen bewerten bedeutet, Sie haben ein Risiko, wie hoch ist hier die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie hoch ist der Schadensfall und so weiter. Und dann gucken Sie ganz einfach, das Gleiche können Sie auch bei Ihren Medizinprodukten relativ einfach machen. Das ist ein Word-Dokument, eine kurze Excel-Tabelle, haben wir auch im Bereich Datenschutz durchaus Vorlagen, wenn Sie da noch Interesse haben. Ich habe ja bin ja sozusagen der inoffizielle Begründer des Datenschutzmanagementsystems, weil noch bevor die DSGVO seinerzeit rausgekommen ist, habe ich ja dort ein Konzept veröffentlicht, eben auf Basis der ISO 9001 in Kombination mit einem Risikomanagementsystem, aber das nur nebenbei. Ja, aber sind wir beim Risikomanagement? Führen Sie eine IT-Risikobewertung durch. Das müssen Sie auch im Rahmen der DSGVO übrigens machen. Sie müssen schauen, welche Risiken, wo gibt es gegebenenfalls Lücken, und das müssen Sie machen in Ihrer Einrichtung für die entsprechenden Software, die Sie einsetzen. Legen Sie fest, wer ist für Updates, für Patches, für Security-Checks verantwortlich. Also gerade Sie sehen das Thema Cybersecurity, das wird so krass gehypt. Ich sehe das bei uns, ich bin ja Hersteller und Entwickler von Medizinprodukten. Was wir machen müssen, eben die Cybersecurity sicherzustellen, zu bewerten und das Ganze regelmäßig, das kann man sich kaum vorstellen. Und dieses Thema kommt natürlich jetzt auch in den Bereich der Praxen mehr und mehr. Weil wenn es dort Vorfälle gibt, dann ist man hinterher der sogenannte Gelackmeierte, also hier auf jeden Fall konkret gucken, und mit der Medizinprodukte-Betreiberverordnung in der neuen Novelle sind Sie ja de facto rechtlich in der Pflicht dazu. Halten Sie alle Ergebnisse auf jeden Fall fest, damit, wenn mal eine Inspektion oder, weiß nicht, wenn Sie ein zertifiziertes System sowieso haben, dann haben Sie das ja im Audit, und so können Sie proaktiv handeln. Aber auch für die, die jetzt kein QM-System per se haben, keine Zertifizierung haben, auf jeden Fall dokumentieren. Das zeigt ganz einfach, dass Sie proaktiv handeln, und das ist wirklich gewollt und wichtig. Der nächste Punkt ist mitgebrachte Geräte. Nämlich in der neuen Novelle wird jetzt ganz klar geregelt, dass vom Patienten mitgebrachte Geräte, ein Beispiel, ein Patient bringt beispielsweise, er liegt im Krankenhaus und nimmt jetzt sein eigenes TENS-Gerät mit, betrifft, wie gesagt, nicht nur das Krankenhaus, Sie können das Krankenhaus als Betreiber auch ersetzen durch Praxis, ja. Wer ist denn jetzt eigentlich in der Pflicht? Also wer ist denn jetzt eigentlich dann der Betreiber? Der Patient oder die Klinikum? Und hier muss ganz klar sichergestellt werden, wer tatsächlich dieses Gerät wer also Betreiber dieses Gerätes tatsächlich ist. Denn im Krankenhaus wäre es tatsächlich die Klinik. Bringt der Patient ein Medizinprodukt mit, benutzt das im Krankenhaus, ist die Klinik in der Pflicht, ist die Klinik der Betreiber. Bringt ein Patient ein Medizinprodukt mit zu Ihnen in die Praxis, sind Sie der Betreiber und dafür verantwortlich. Das geht ja noch weiter bis hin, wenn Sie Angestellte haben. Da müssen Sie schauen, wegen der DGUV-3-Prüfung etc. Das sind ja alles Themen, die da dann auch noch so ein bisschen mitschwingen. Ja, der Praxistipp dazu, entwickeln Sie eine Checkliste beispielsweise für mitgebrachte Geräte. Da können Sie ganz einfach nur ein paar Punkte drauf machen. Sie machen eine Checkliste, Sichtprüfung. Sie haben das Gerät kontrolliert, der Stecker ist in Ordnung, das Kabel ist nicht gebrochen. Es trägt ein CE-Zeichen. Total wichtig, prüfen Sie die CE-Zeichen. Ja? Und da wirklich genauestens hinschauen, wenn es ein Medizinprodukt ist und das wird elektrisch betrieben, ist es zu 99,9% ein aktives Medizinprodukt. Das heißt, da muss eine Kennnummer einer benannten Stelle drauf stehen. Ansonsten sollten Sie den Einsatz dieses Gerätes in Ihrer Praxis einfach untersagen. Ja, und natürlich das Ganze auch dokumentieren. Schulen Sie Ihr Personal, total wichtig, ne? Also wer darf überhaupt Geräte einsetzen? Und dann kommen wir auch schon zum sogenannten Lifecycle Management, das statt Gerätefokus, das ist ja dieser Slogan. Die Verordnung fordert ein proaktives Risikomanagement, habe ich eben schon erwähnt. Also Sie sollen nicht Risiken erst erkennen, wenn etwas passiert ist, sondern vorhersehen, dokumentieren und beherrschbar machen. Natürlich kann man nicht alle Risiken zu 100% vorhersehen, das ist vollkommen klar. Aber schauen Sie sich mal das Thema Risikomanagement ein bisschen an. Wie gesagt, auch im Bereich Datenschutz, was jetzt nichts mit der Medizinprodukte, Technik, Welt etc., Therapie zu tun hat. Da kann man ein bisschen reinschauen, denn das matcht einfach ganz gut und man kann hier Dinge einfach doppelt verwenden. Ja. Der Praxistipp dazu ist, binden Sie Instandhaltung, Risikomanagement und IT-Sicherheit in einen gemeinsamen Prozess. Bedeutet, machen Sie sich einen Plan, schreiben Sie zu allem einen Plan, setzen sich regelmäßige Fristen, betrachten Sie, wo kann ein Risiko entstehen, was habe ich bereits getan, damit dieses Risiko nicht entsteht und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch diese Maßnahme, die ich getroffen habe, eben das Risiko nicht entsteht. Das ist schon mal wirklich eine proaktive Betrachtung, die sollte man auf jeden Fall machen. Und ja, wie gesagt, ich kann mich hier nur wiederholen, das Ganze wird tatsächlich ja hier gefordert. Ich würde empfehlen, führen Sie mindestens einmal im Jahr so ein Risiko-Review durch. Das heißt, schauen Sie mal, welche Geräte oder Software sind denn kritisch? Ja, wo könnte was passieren und welche Ausfälle wären tatsächlich fatal? Das ist schon mal ein wirklicher, ganz einfacher, pragmatischer Ansatz, wo man schon mal ein bisschen was dokumentieren und ein bisschen was zeigen kann. Das muss ja auch nicht viel sein. Wenn Sie das einmal sich da Vorlagen erstellt haben, ein paar Vorlagen haben wir ja schon, nochmal als Hinweis. Das machen wir ja regelmäßig auch gerade für unsere Kunden und unsere E-Learning-Nutzer, bieten wir ja diesen Service an und diese Unterlagen sind ja alle bei uns auch kostenlos zum Download verfügbar und da können Sie natürlich auch jederzeit Fragen zu stellen. Ja, nutzen Sie diese Ergebnisse, um einfach präventive Maßnahmen daraus hin abzuleiten. Kommen wir schon zum Fazit. Was können wir sagen? Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung 2025 bringt ein deutliches Mehr an Verantwortung mit, schafft aber auch diesmal tatsächlich klare Strukturen. Das muss man wirklich sagen. Es ist ja ganz klar gefordert, was man machen muss, damit Sie eben auf der sicheren Seite sind. Fazit, ja? Inventarliste. Aktualisieren Sie bisher nicht berücksichtigte Produkte. Schauen Sie, welche auch gegebenenfalls in das Medizinprodukte Bestandsverzeichnis rein müssen. Das Verzeichnis müssen Sie haben. Da gucken Sie. Erarbeiten Sie ein oder etablieren Sie ein Instandhaltungskonzept mit Plan für Software und vor allem Verantwortlichkeit. Entweder haben Sie jemanden in der Praxis, der vielleicht dafür affin ist, Technik, Software affin und so weiter, dann nehmen Sie den doch. Fragen Sie den, ob er das machen möchte. Ist ja auch für eine Stelle eine ganz gute Aufwertung, die Sie damit schaffen können. Sonst müssen Sie es einfach als Betreiber, / Chef, Inhaber natürlich selber machen. IT-Sicherheit integrieren bei allen Softwarelösungen, die Sie haben und natürlich gerade, was ich sagte, ganz klar die Rollen klären, wenn Sie mit Sanitätshäusern, Krankenkassen, also in der Patientenversorgung irgendeiner Art und Weise zu tun haben, klären Sie hier vorher die Verantwortlichkeiten, wer die Betreiberpflichten erfüllen muss. Ganz, denke ich, ist ein ganz guter Tipp, kann man ja auch ganz gut machen. Ja, und der letzte Tipp, den ich Ihnen geben kann, Dokumentation. Das ist der beste Schutz bei allen Prüfungen, bei allem, was man hat, ist wirklich zu sagen, Sie haben alles dokumentiert. Denn wenn Sie sagen, oh, das habe ich vergessen, das habe ich noch nicht gemacht, kann ich ja nachholen, das wird schlecht sein. Aber wenn Sie schon mal was zeigen, selbst wenn es lückenhaft ist, vollkommen egal, man sieht, Sie haben sich Gedanken gemacht und eben dieser proaktive Ansatz, total wichtig, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn Sie dazu Fragen haben im Bereich QM-Risikomanagement, was man wirklich einfach, es geht hier um einfache, pragmatische Lösungen. Sie wollen ja hier keinen Papiertiger erschaffen, der mehr Zeit und Geld kostet als alles andere, sondern Sie wollen ja mit einfachen, ja, ich nenne es mal Tricks und Tipps, einfach hier auf der sicheren Seite sein, dann können Sie sich gerne an uns wenden. Wie gesagt, Vorlagen dazu haben wir im Download-Bereich und ich glaube, wir werden dazu auch nochmal ein Webseminar machen. Das finden Sie alles auf www.luxamed.de. Da gehen Sie über den Button Methoden, da finden Sie Fortbildungen, die wir anbieten. Da jetzt zum Beispiel auch im Herbst wieder eine Fortbildung zum frequenzspezifischen Mikrostrom, 2 Tage mit Florian Schöning. Es gibt noch ein Grundlagenseminar und ich denke mal, zu dem Thema ist ein Webseminar durchaus angebracht, weil dann kann man auch mal ein bisschen schnell zeigen, wie kann ich so eine Vorlage wirklich innerhalb von 3, 4, 5 Minuten ausfüllen und wie kann ich das Ganze passend machen auf meine Praxis, hier oben eben Patientensicherheit natürlich zu gewährleisten, das Vertrauen stärken natürlich auch im Markt, das grenzt sie natürlich dann auch ganz klar von anderen Praxen, anderen Unternehmen quasi ab und sie sind einfach hier auf der sicheren Seite, was die Betreiberanforderungen betrifft. Damit bin ich jetzt auch schon am Ende dieser neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, bei Fragen wenden Sie sich an uns, schauen Sie in den sozialen Medien vorbei, Hashtag Luxamed, Luxamed mit Doppel-X, das ist ganz wichtig. Sie finden uns auf YouTube, auf Facebook und ganz stark natürlich auch auf Instagram. Schauen Sie da rein, abonnieren Sie uns und natürlich abonnieren Sie unseren Podcast, der regelmäßig rauskommt. Der letzte Podcast drehte sich ja um den Bereich Spitzensport und Mikrostrom. Auch mal so einen kleinen Rückblick, den wir gegeben haben. Davor gab es einen speziellen Podcast zur Schulterrehabilitation. Also auch hier medizinische Themen, nicht natürlich nur diese, ja, nennen wir es mal juristischen Themen, aber auch das ist eben total wichtig. Ja, in dem Sinne danke ich Ihnen fürs Zuhören bis hierher und ich sage dann einfach bis zum nächsten Mal.